Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Moscha Drost am Mikrofon herzlich willkommen. Raphaels Engel sitzen auf dem Dach. Auf dem Dach der frisch sanierten Semper-Galerie. Als pinke Neonskulptur feierlich angeleuchtet. Seit Jahren wandern sie als etwas kitschige Kulturbotschafter Dresdens um die Welt. Aber jetzt hat man die Engel nach Hause geholt, denn das Zuhause ist endlich fertig. Zu Hause sind die Engel natürlich nicht auf dem Dach, sondern im Inneren der Gemäldegalerie Alte Meister und natürlich auch nicht als pinke Skulptur, sondern als zauberhafte himmlische Ausgabe von Waldorf und Stettler am unteren Rand der Sixtinischen Madonna von Raphael. 7 Jahre hat der Umbau des Museums gedauert. Jetzt sind Gemäldesammlung und Skulpturensammlung wieder zu sehen und erstmals im Dialog zueinander. Carsten Probst war für uns vor Ort. Herr Probst, wie bedeutend sind denn die Veränderungen, die sich durch den jahrelangen Umbau ergeben haben?
Ja, Frau Drost, Sie haben es gerade eigentlich schon erwähnt. Natürlich fällt als erstes die Verlegung der Skulpturensammlung des 15. bis 18. Jahrhunderts in diese langgezogene Galerie im Westflügel ins Auge. Dort befand sich früher die Gipsabdrucksammlung von Anton Raphael Mengs, die jetzt ins Untergeschoss, also in die direkte Nachbarschaft der Antikensammlung gewandert ist. Man hat also die Skulpturen und die Gemälde nach Epochen enger zusammengeführt. Sie können quasi, wenn Sie wollen, jetzt immer von den Gemälden zu den Skulpturen hinüberwechseln und wieder zurück. Das Zweite, was ins Auge fällt, ist auch die Lichtsituation, weil gerade die Skulpturengalerie jetzt von großen Fenstern sehr viel Tageslicht bekommt. Von da hat man auch andererseits prächtige Ausblicke auf diese Gesamtanlage des Dresdner Zwingers, die Oberlichter in den Sälen. Mit den Gemälden wirken nun ebenfalls viel heller, unterstützt von einem neuen Beleuchtungssystem. Aber die größte bauliche Veränderung bleibt glücklicherweise, muss man sagen, völlig unsichtbar. Das ist die Klimaanlage. Und nach dem Diebstahl aus dem grünen Gewölbe in diesem Jahr wurden dann auch die Sicherheitsfeatures nochmal verbessert. Also eigentlich geht es darum, möglichst alles das, was man quasi früher in den Sälen eigentlich gewohnt war, auch mit dem Farbschema und so weiter wieder zu erhalten. Also im Grunde genommen die Unverwechselbarkeit dieser Gemäldegalerie auch wieder herauszustellen.
Und nicht nur der Semperbau wurde renoviert, sondern die Sammlung selbst auch aufwendig restauriert und auch neu gehängt. Wie sieht das aus? Wie wirkt sich das aus?
Ja, Stefan Koyer, der Direktor der Gemäldegalerie, berichtet, dass man das gesamte Depot neu bewertet, neu gewichtet habe, um dann die neue Hängung zu planen. Und diese neue Hängung hat es auch wirklich in sich, Frau Drost, was nicht heißen soll, dass man jetzt auf die Stars der Sammlung, also wie die Sixtinische Madonna oder Giorgiones Schlafende Venus oder Vermeers Brieflesendes Mädchen verzichten müsste. Nein, es wurde einfach alles neu sortiert. Es gibt beispielsweise jetzt 2 Oberlichtsäle nur mit flämischer Malerei, dann ein Cranach-Saal mit allein 40 Werken aus dieser Cranach-Werkstatt von Vater und Sohn Cranach, natürlich auch mit Adam und Eva. Wirklich beeindruckend ist aber auch der große Saal mit großformatigen Veduten von Bellotto, also Canaletto, auf Augenhöhe gehängt. Das ist fast wie ein einzelner Stadtspaziergang, den man da unternehmen kann in Dresden. Und dafür mussten dann eben auch sehr viele Gemälde restauriert werden, über 200 insgesamt. Allein die Restaurierung des Cucina-Zyklus von Paolo Veronese mit 4 großformatigen Gemälden zum Leben Jesu soll über 4 Jahre gedauert haben. Ja, und dann ist es eben auch diese schon angedeutete Zusammenführung der Gemälde mit den Skulpturen. Dadurch werden eben diese wechselseitigen Einflüsse auch für Laien erkennbar. Beispielsweise hängt ein Marmorrelief, das Idealporträt einer Frau, jetzt direkt neben Tizians Maria mit Kind und 4 Heiligen, um zu zeigen, wie das gemalte Porträt sich mit diesem Marmorrelief in ihrer Zeit jeweils ergänzt.
Die Galerie, die Gemäldegalerie in Dresden zählt ja zu den bedeutendsten Sammlungen, Museen der Welt. Wie wurde sie denn zu dem, was sie heute ist?
Ja, Frau Drost, das Schöne ist ja, dass sie ihre Wurzeln noch in vormusealer Zeit eigentlich hat, also in der Kunstkammer des Kurfürsten August im 16. Jahrhundert. Systematisch wurde dann vor allem im 18. Jahrhundert von August dem Starken und Friedrich August dem II. Wurden ganze Sammlungen aufgekauft, vor allem aus Italien. Viele Werke stammen ja aus Venedig, das damals noch als das große Vorbild für das barocke Dresden galt, aber zum Beispiel eben auch aus Modena. Dadurch vereinte Dresden eben auch schon damals ganze Werkgruppen einzelner Maler oder Strömungen. Dafür war die Sammlung schon damals berühmt. Und mit dem Siebenjährigen Krieg endete dann diese Sammlungstätigkeit ziemlich abrupt. Aber Der weitaus größte Einschnitt war natürlich der Zweite Weltkrieg. Viele Werke wurden nach den Bombardierungen oder vor den Bombardierungen ausgelagert, später in die Sowjetunion abtransportiert, 1955 dann nach Dresden zurückgegeben. Aber die Kriegsverluste betragen immer noch über 400 Arbeiten. Was Sie hier sehen, hat also seine Geschichte und zugleich seinen großen inneren Zusammenhang bewahrt. Das ist in Europa ziemlich einzigartig.
Die Galerie Alte Meister in Dresden. Ab Freitag kann das Museum wieder besucht werden. Carsten Probst war das. Vielen Dank. Hier im Beginn verlässt Franz Bieberkopf das Gefängnis Tegel, in das ihn ein früheres, sinnloses Leben geführt hat. Er fasst in Berlin schwer wieder Fuß, aber schließlich gelingt es ihm doch, worüber er sich freut, und er tut nun den Schwur, anständig zu sein. So lakonisch lässt Alfred Döblin seinen Roman Berlin-Alexanderplatz beginnen. Einen Roman, den zu beschreiben ebenso mühselig ist, wie die Stadt zu beschreiben, in der er spielt. Franz Bieberkopf taumelt durch ein lautes, unbarmherziges Berlin, das es nicht gut mit ihm meint. Er wird erschlagen von unzähligen Eindrücken und dem Leser geht es nicht anders. Wild wird hier alles montiert, was Buchstaben hat, Dialekte, Werbesprache, Jargons, Bibelzitate, Karlauer. Die Erzählperspektive wechselt so schnell, dass einem schwindelig werden kann. Der unaufhaltsame Abstieg von Franz Bieberkopf, der schon ganz unten beginnt, den hat der deutsch-afghanische Regisseur Burhan Kurbani verfilmt. Als zweiter deutscher Wettbewerbsbeitrag war er heute auf der Berlinale zu sehen und gesehen hat ihn Maya Elmenreich. Die literarische Vorlage strotzt ja vor Motiven, Deutungen, Erzählebenen und auch Personen. Wie setzt Kurbani das filmisch um? Welchen Zugang hat er gewählt?
Burhan Kurbani konzentriert sich auf die eine Geschichte des Franz, der geschworen hat, ein guter, ein anständiger Mensch zu werden, wie in der Romanvorlage auch. Aber Franz heißt bei Kurbani nicht Franz, sondern Francis, ist aus seiner Heimat Bissau in Westafrika geflüchtet, ist übers Mittelmeer gekommen, hat sich nach Berlin durchgeschlagen und lebt da jetzt in einem Heim für Geflüchtete. Und er gerät wie bei Döblin in die Fänge von Reinhold, einem Kriminellen, der lässt nämlich afrikanische Männer so im Film für sich als Drogendealer in der Hasenheide arbeiten, diesem großen Park in Berlin-Neukölln, einem der bekannten Drogenumschlagplätze der Stadt. Und dieser Ort ist eigentlich auch der Ausgangspunkt für Kurbani gewesen, denn der wohnt da ganz in der Nähe, wollte immer einen Film über diese Drogendealer machen und diese Männer mit schwarzer Hautfarbe. Und er ging aber davon aus, dass solch einen Film in Deutschland eigentlich keiner sehen möchte, dass der nur auf wenig Interesse stoßen würde. Deshalb hat er den Klassiker von Döblin als Erzählvehikel quasi verwendet, denn er hatte sich dann folgende Fragen gestellt.
Was ist, wenn ich Berlin-Alexanderplatz nehme? Was, wenn ich Franz Bieberkopf umwandle in einen dieser Jungs? Dann kann man nicht wegschauen, dann kann man sie nicht ignorieren, dann muss man hingucken.
Ja, und man guckt in der Tat ganz gebannt zu, wie Francis immer wieder strauchelt, immer wieder zu Fall gebracht wird, wie er der Verlockung des Geldes nicht widerstehen kann, wie er aber auch einen inneren moralischen Kompass besitzt, eigentlich sehr gut weiß, was gut und böse ist, aber dann doch an die falschen Leute gerät, eben an diesen Reinhold, der eigentlich einen Freund, einen Liebhaber vielleicht sogar auch sucht, der wirklich nach Liebe dürstet, aber nicht in der Lage ist, einen gesunden Kontakt zu halten. Und wie bei scheint Francis also für ihn zumindest die Rettung, eine Frau zu sein, die prostituierte Mieze. Doch Reinhold will, wie gesagt, Francis für sich. Also viele Details aus dem Roman von Burhan Kurbani und der Leidensweg von Francis alias Franz steht im Mittelpunkt.
In einem Interview hat Kurbani seinen Film als überspitzt und opernhaft bezeichnet. Können Sie dem beipflichten?
Ja, opernhaft finde ich eigentlich wirklich ganz gut, denn das ist großes Kino oder große Oper, wie man es nehmen möchte. Dieser Film nutzt nämlich die Macht eindrucksvoller Bilder genauso wie auch die Wirkung der Tonspur und der Filmmusik. Also bevor wir überhaupt irgendwas zu sehen bekommen, hören wir etwas. Erreicht uns das Akustische und zwar das elementar akustische, wie man sich es eigentlich nur denken kann. Wir hören den schweren, schnellen, weil abgehetzten Atem eines Menschen, eines Flüchtenden, das ist ganz schnell klar. Dieser Atem umrahmt auch das filmische Geschehen quasi. Also nach 3 Stunden hören wir ihn wieder und zwischendurch erleben wir Zuschauenden diese Atemlosigkeit ja in Form der Geschichte. Und ja, auch formell ist Berlin-Alexanderplatz opernverwandt. 3 Stunden ist ja eine gute Opernlänge. Mhm. 5 Kapitel plus Epilog, das sind so die Unterteilungen. Naja, und im Mittelpunkt halt das Beziehungsgeflecht zwischen 3 Menschen. Auch das begegnet uns ja in der Oper immer wieder. Überspitzt finde ich jetzt eigentlich nicht so passend, muss ich sagen. Wir haben es ja natürlich mit extremen Charakteren zu tun, die an der Welt und an sich selbst eben leiden, aber auch anderen Schmerzen zu fügen. Aber die darstellerischen Leistungen von Velket Bungwe als Francis, von Albrecht Schuch als Reinhold und von Jella Haase als Mieze, die drei sind ja nun mal im Zentrum der Geschichte, die sind nicht überspitzt, die sind nicht überzogen, die sind einfach so nah an den Figuren, wie man sich das nur irgendwie vorstellen kann.
Er hat sich ja viel vorgenommen mit dem Stoff und so wie ich sie jetzt gehört habe, hat er seine Versprechen, seine Hoffnung auch eingelöst.
Ja, ich meine, vorgenommen hatte er sich ja eigentlich nur in Anführungsstrichen die Drogendealer in der Hasenheide zu porträtieren. Er wollte das Klischee auflösen, das der Gleichung folgt. Mann mit schwarzer Hautfarbe gleich Drogendealer, das ist die eine Sache. Aber ich finde, ihm ist noch viel, viel mehr gelungen. Er hat diesen Roman aktualisiert, hat eben auch, nicht nur, das betont er auch, aber auch einen Film über das Schicksal von Geflüchteten gedreht. Ja, der Wunsch von Francis ist ja so dringlich, irgendwann in der Gemeinschaft anzukommen. Sagt auch immer, nennt mich nicht Flüchtling, nennt mich Einwanderer oder Immigrant, aber nicht Flüchtling. Es kommt sogar die Postkolonialismus-Debatte ein bisschen vor. Reinhold kleidet sich da einmal bei einem Fest sich selbst als Kolonialherr mit blütenweißem Tropenanzug und Francis steckt da in einen Affenanzug. Also Berlin-Alexanderplatz ist eine ganz vielschichtige Neuerzählung, die bei allen Bezügen zur Gegenwart wie bei Döblin eigentlich eine universelle, fast biblische Geschichte eines Mannes erzählt. So heißt es im Film, der anständig sein wollte, aber man hat ihn nicht gelassen.
Der zweite deutsche Wettbewerbsbeitrag auf der Berlinale Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kirbani war das. Vielen Dank an Maya Elmreich. Als bestaussehendste und dümmste Serie zugleich wurde sie bezeichnet. Vor allem aber ist es die derzeit meistdiskutierte. Die Serie Hunters, die seit ein paar Tagen auf Amazon läuft und die eine neue Debatte über die Ästhetisierung von Nazi-Verbrechen angestoßen hat. Kurz zum Plot. New York in den späten 70ern, ein zusammengewürfelter Haufen macht Jagd auf Nazis, die ihr Morden auch nach dem Krieg in den USA fortsetzen und dazu versuchen, die staatlichen Organe zu unterwandern. Eine Mischung aus Ocean's 11 und Tarantino hoch 3 mit ebenso brutalen wie ästhetisch ausgefeilten Gewaltszenen, die zum Teil auch in deutschen KZs spielen. Und vor allem diese Szenen waren und sind es, die auch das Auschwitz-Komitee kritisiert und darin sogar Stoff für die Leugnung des Holocaust ausmacht. Markus Stiegelegger ist Professor für Filmwissenschaft und forscht zu faschistischer Ästhetik in der Popkultur, zur Darstellung des Holocaust im Fernsehen. Und ihn habe ich gefragt, kann man durch übertriebene Darstellung von Gewalt ein Thema wie den Holocaust, wie Nazi-Verbrechen verharmlosen?
Es kommt darauf an, wie man übertrieben in der Darstellung hier definieren würde. Also es ist natürlich in dieser Serie sehr speziell, weil die ja einen sehr comichaften Gestus hat in ihrem Stil. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Darstellungen der Ausschreitungen im Kontext der Holocaust-Szenen, also auch der Szenen, die in Auschwitz im Konzentrationslager spielen, aus. Und das ist ja nicht unbedingt so, dass es einen dokumentarischen Anspruch hat, sondern im Gegenteil eigentlich etwas spielt mit historischen Elementen und auch mit einer historisch fundierten Grausamkeit. Und da muss man natürlich als Filmemacher sich sehr genau drüber klar werden, wie gehe ich damit um. Das kann man schon drastisch darstellen, aber man kann es natürlich auch, wie es hier meiner Meinung nach geschieht, durchaus comichaft verzerrt darstellen. Und das ist ja dann auch kritisiert worden, unter anderem von höchster Stelle.
Kritisieren Sie das?
Ich habe die Serie mit großem Interesse begonnen, muss ich sagen. Ich hatte die Erwartung, dass die Serie anknüpft, einerseits vielleicht mit der Inszenierungsweise von Tarantinos Inglourious Basterds oder vielleicht auch Black Klansman. Das ist ein weiterer Film von Spike Lee, der da in einigen Szenen durchscheint, in Figuren auch. Aber ich hatte auch etwas erwartet in Richtung Marathonmann aus den 70er Jahren oder Boys from Brazil. Also quasi eine schon auch ernsthafte und schockierende Auseinandersetzung mit der Kontinuität von Nazi-Verbrechern nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Serie selbst ist dann relativ schnell eine so ironisch aufgeladene Rachefantasie, die sicher ideologisch nicht an sich problematisch ist und auch ihre grundsätzliche Berechtigung hat. Andererseits ist genau dieser ironische Gestus, der so 80% der Serie dominiert, das ist meiner Meinung nach durchaus problematisch, wenn es um die historisch orientierten Szenen geht.
Diese Ästhetisierung von Gewalt ist ja nichts Neues. Tarantino haben Sie schon genannt, der ist ja das Paradebeispiel. Worin liegt überhaupt der Reiz solcher Darstellungen?
Diese Form der Gewaltinszenierung gibt dem Publikum das Gefühl, in eine Distanz gehen zu können und aus dieser Distanz quasi geschützt das Ganze zu betrachten, also es durchaus in einem Unterhaltungskontext zu sehen, sich davon nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen. Und diese emotionale Distanz ist aber auch genau das Problem, was möglicherweise auch zum Beispiel die Gedenkstätte in Auschwitz mit der Serie dann hatte, dass nämlich man ja gar nicht will, dass dazu eine emotionale Distanz eingenommen wird, sondern eben schon die Ernsthaftigkeit auch bewahrt werden sollte in solchen Momenten. Und diese Diskrepanz macht der Serie tatsächlich zu schaffen, meiner Meinung nach.
Und welche Folgen hat das dann für den Zuschauer oder gerade auch für jüngere Zuschauer? Besteht die Gefahr einer Verwechslung von Geschichte und Fiktion?
Ich unterrichte ja Film und Filmwissenschaft für Leute, die so um die 20, also 18 bis 21 sind. Und ich mache die Erfahrung immer wieder, dass die drastischsten Bilder aus diesem historischen Kontext gar nicht mehr wirklich bekannt und verankert sind. Und ich sehe ein Problem, wenn also jetzt Teenager, die nicht wirklich in der Schule die Drastik dieses Geschehens vor Augen geführt bekommen, zum ersten oder zum intensiveren Male damit konfrontiert werden in der Serie Hunters, dass da schon ein falsches Bild möglicherweise entsteht, ein comichaftes, also dass es wir quasi böse Comic-Nazis haben, die sadistische Spielchen machen. Also die Idee des Spiels ist im Zentrum der Serie und das ist also für jemanden, der nicht wirklich viel Vorwissen hat, schwierig.
Sagt Markus Stiegelegger über die neue Serie Hunters. Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das hat das Verfassungsgericht heute geurteilt. Das in Deutschland geltende Verbot der geschäftsmäßigen Hilfe beim Suizid ist verfassungswidrig. Die Beschwerden von Sterbehilfeorganisationen, Ärzten und schwerkranken Menschen hatten also Erfolg. Seit Jahren wird um dieses Thema gerungen im Parlament, in Ethikkommissionen, in theologischen, philosophischen, medizinischen Debatten. Und wir wollen das Thema jetzt mit Professor Dieter Birnbacher besprechen, Philosoph mit dem Schwerpunkt Ethik. Herr Birnbacher, ist das aus der Sicht eines Ethikers ein weises Urteil?
Ich halte dieses Urteil für ausgesprochen weise. Nicht so sehr wegen des Resultats, als wegen der Ausgewogenheit der Argumentation, die Herr Voskuhle als Vorsitzender Richter vorgetragen hat. Es kamen sehr viele Motive zur Sprache, die den Initiatoren des seit 2015 geltenden Paragraphen 217 wert waren. Sie wurden aber in der Summe relativiert durch die Berufung auf das elementare Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen, das nach Ansicht des Gerichts eben auch die Selbstbestimmung über das Sterben umschließt.
Ein Schlagwort, das in dieser Diskussion natürlich immer wieder fällt und gefallen ist, ist das der Würde. Für die einen ist das eben der selbstgewählte Tod. Die Gegenseite argumentiert, so könnten schwerstkranke Menschen zum Suizid quasi gedrängt werden, bekämen also die Würde abgesprochen. Kann man nicht für beides Verständnis haben?
Ja, selbstverständlich. Dass schwerkranken Menschen die Würde abgesprochen wird, das ist eine ernsthafte Gefahr. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch sehr klar gemacht, dass der Gesetzgeber, also der Bundestag, gut beraten ist, Sicherungen einzuführen, die verhindern, dass Suggestionen geschehen, dass Leuten nahegelegt wird, doch das Angebot an Suizidhilfe in Anspruch zu nehmen, wenn sie ihren Pflegern, wenn sie ihren Betreuern, ihren Familien lästig werden. Das ist Aufgabe des Gesetzgebers. Aber er hat andererseits klargemacht, dass Würde ganz zentral das Selbstbestimmungsrecht beinhaltet. Und in dieser Unmissverständlichkeit ist dieses Urteil von heute weltweit ein Durchbruch, würde ich mal sagen.
Das Recht auf selbstbestimmtes Sterben, gibt es da für Sie als Philosophen und Ethiker auch Grenzen?
Ja, selbstverständlich. Wichtig ist, dass die Selbstbestimmungsfähigkeit genau überprüft werden muss, dass überprüft werden muss, ob das Sterbeverlangen und der Sterbewunsch nicht möglicherweise auf Fremdbestimmung beruht, auf Druck von Seiten anderer, der Gesellschaft oder von Ärzten, dass der Wunsch wohl überlegt ist, dass er nicht auf Fehlinformationen, Fehleinschätzungen Verletzungen beruht und dass er vor allen Dingen ernsthaft und dauerhaft aufrechterhalten bleibt.
Hat Deutschland vielleicht aufgrund der Geschichte eine besondere Verantwortung, gerade wenn es um dieses Thema geht?
Diese Verantwortung besteht ganz allgemein, denn wir haben natürlich angesichts der Lebenserwartungserhöhung und der sozialpolitischen Schwierigkeiten der Versorgung von Älteren, ich komme gerade aus Japan, wo dieses Problem ganz akut ist, haben wir natürlich eine Versuchung seitens der Politik, sehr allzu sparsam mit Leistungen für Hochbetagte umzugehen. Wir haben den Pflegenotstand in Deutschland ja schon erlebt und das darf also gerade nicht einreißen. Was aber ganz wesentlich ist, ist, dass auch das Recht schwerkranker und nahe dem Tod befindlicher Menschen geachtet wird, so zu sterben, wie sie es nach ihrem Selbstbild für richtig halten.
Das war der Philosoph und Ethiker Professor Dieter Birnbacher zum heutigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, bitteschön.
Und jetzt Stefan Koldehoff mit den Kulturmeldungen des Tages.
Gestern hat der Opernstar Placido Domingo zahlreiche Frauen, die ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten, um Entschuldigung gebeten. Wir haben berichtet. Heute nun teilt die Hamburger Staatsoper mit, dass sie zunächst an den geplanten Auftritten des Sängers Ende März festhalten wolle. Pressesprecher Michael Bellgard sagte, wir sind irritiert über diese neuen Entwicklungen und nehmen die Thematik rund um Placido Domingo sehr ernst. Die Staatsoper beschäftige sich genau mit den neuesten Entwicklungen und informiere sich umfassend. Domingo hatte bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen. Die gestrige Äußerung des Sängers war deshalb von vielen als Schuldeingeständnis gewertet worden. Eine neue Untersuchung des US-Verbands der Musikkünstler hatte zuvor in vielen Fällen Vorwürfe bestätigt. Salzburg will die Zusammenarbeit dennoch vorerst fortsetzen. Madrid hat heute ein Konzert abgesagt. Auch in den USA hatten schon 2019 einige Opernhäuser und Orchester Verträge mit Domingo gekündigt. Der Begriff der Ökumene bezieht sich auf christliche Glaubensrichtungen. Deshalb wurde die ökumenische Jury bei den Berliner Filmfestspielen 1992 von der evangelischen und der katholischen Kirche ins Leben gerufen. Sie vergibt seither Preise für Filme, die für spirituelle, menschliche und soziale Werte sensibilisieren. An der Zusammensetzung des Gremiums könnte sich jetzt etwas ändern. Der Filmreferent der katholischen deutschen Bischofskonferenz, Alexander Bothe, hat sich nämlich offen für eine Öffnung des Gremiums für andere Religionen gezeigt. In einer pluralen Gesellschaft, sagte Bothe heute, müssen die Religionen und die Weltanschauungen miteinander im Gespräch sein, gerade wenn es um Filme, um Wahrheit und um Bilder geht, die von mehr erzählen als von dem, was unser eigenes Leben gerade ausmacht. Das heiße konkret, dass man nach Möglichkeiten für eine Erweiterung etwa in Richtung Judentum, Islam und andere Religionen suchen wolle. Vielleicht einer der traurigsten Briefe der deutschen Literaturgeschichte steht zum Verkauf. Ich wollte Sie nur fragen, schreibt die Dichterin Else Lasker-Schüler im Herbst 1916, ob ich nicht mal einen Preis irgendwo herbekomme. Zum Beispiel von ihrer Kleist-Stiftung. Kleist hätte ihn mir sicher gegeben. Mir geht es miserabel, habe einen großen Sohn und gebe mir Mühe, alles gut für ihn zu machen. Hänge mich oft in der Nacht auf, kann nur in der Früh den Baum nicht wiederfinden. Erst 16 Jahre später erhielt die chronisch mittellose jüdische Dichterin den Preis tatsächlich. Ein Jahr bevor die Nationalsozialisten sie ins Exil zwangen. Ihr Sohn Paul starb 1927 an Tuberkulose. Diesen berühmten, so anrührenden Brief versteigert nun das Berliner Auktionshaus Stargard, auch als Dokument dafür, wie dieses Land einst mit seinen Dichterinnen umgegangen ist. Der Startpreis liegt bei bescheidenen 1.200 Euro.
Und das war Kultur heute. Unsere Beiträge finden Sie auch online unter deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek. Nach uns gleich die Nachrichten und die Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung war Mascha Drost.